SharePoint-Podcast, Ausgabe 340 vom 15.12.2015. Der SharePoint-Podcast von der Europäischen SharePoint-Konferenz 2015 mit freundlicher Unterstützung von Harmony. Alle Microsoft-Kollaborationslösungen auf einen Blick. In einer Anwendung, in Outlook und auf allen mobilen Endgeräten. Ja, zuverlässig wie fast jeden Tag in dieser Woche, kann man ja sagen. Hier ist herzlich willkommen zur 340. Ausgabe des SharePoint Podcasts mit unserer Special-Serie mit Interviews von der Europäischen SharePoint-Konferenz 2015 in Stockholm. Heute wieder mit zwei deutschen Gesprächspartnern. Niki Borell und Hans Brender sind mit dabei. Und ihr wisst, diese Gespräche gibt es hier für euch als Audio, aber sie gibt es auch als Video. Danke nochmal an Harmony, die hier sowohl die Infrastruktur als auch den Kameramann, den Audio, den Tontechniker und auch die ganze Post-Production zur Verfügung gestellt haben. Wo ihr diese Videos findet, steht auf sharepointpodcast.de in den Shownotes. Hier, wie gesagt, der Audio-Track. Und ja, und ab morgen dann in diesem Podcast die englischsprachigen Interviews. Aber heute habe ich, wie gesagt, zwei MVP-Kollegen hier und der erste ist
Niki Borell, MVP für SharePoint Server oder jetzt dann für Office und Services. Komme von Experts Insight, bin seit gut 10 Jahren im SharePoint-Business unterwegs. Ja, und mache bei uns hauptsächlich Strategiethemen, Architektur, IT-Pro-Themen.
Wir haben ja im Office 365 mittlerweile diverse Tools. Ich sag mal Delve, Planner, Groups und so weiter und so fort. Das sind ja alles Tools, mit denen ich dann das, was du so schön gesagt hast, mit Disruption auch in die Praxis umsetzen kann, meine alltägliche Arbeitsweise umsetzen kann. Es ist aber ein bisschen verwirrend derzeit für viele, die sagen, was nutze ich denn jetzt? Nutze ich alles? Wie entwickelt sich das? Wie ist deine Sicht darauf?
Genau das glaube ich so nicht, jedenfalls nicht als absolute Aussage, dass das verwirrend oder dass man überfordert den Endanwender. Ich habe das gerade ganz aktuell in einem Projekt, wo wir auch noch mit einer anderen Agentur tätig sind und in jedem Sprint-Meeting, egal um was es geht, kommt dieses Argument, das können wir dem Anwender nicht zumuten, das kapieren die Anwender nicht. Und ich glaube, das ist ein initialer Fehler, weil wenn ich jetzt mal betrachte, privates Umfeld, meine Eltern beide über 60, vor 2 Wochen sagt mein Vater zu mir, ich habe jetzt übrigens das Update auf Windows 10 gemacht. Wie, du hast das Update auf Windows 10 gemacht? Ja, da kam so ein Pop-up, ich habe da drauf geklickt, habe ich da durchgeklickt, das habe ich Windows 10. Und das ist auch, wenn man jetzt so guckt, auch in, ich sag mal, produzierendes Gewerbe, also wo man jetzt Leute hat, die nicht unbedingt einen Bildschirmarbeitsplatz gewohnt sind, sind das trotzdem Leute, die in der Zwischenzeit iPhone, iPad, was auch immer nutzen, für die ein App Store was ganz Alltägliches ist. Und von daher glaube ich nicht, dass man generell damit den Endanwender überfordert. Klar, es wird immer einen gewissen Prozentsatz geben, der sich da vielleicht verweigert oder der damit auch irgendwo sich unsicher fühlt oder ein Problem hat. Die muss man auch mitnehmen. Dafür muss man auch nach wie vor sowas wie ein Einführungskonzept etc. machen. Aber es ist auch irgendwo ein Generationenthema. Ne? Also wenn du guckst, die Leute, die heute in eine Ausbildung gehen oder von der Uni kommen, die haben einen ganz anderen Hintergrund, ganz anderen Horizont. Und wenn ich zu dem dann sage, übrigens, du hast hier einen App-Launcher in Office 365 und da gibt's auch noch einen Unternehmens-App-Store, klar, logisch, das adaptiert der direkt ohne Einführungskonzept oder Change-Management oder sonst was.
Läuft dann nicht der Admin-Amok, wenn dann plötzlich die Buchhaltung sagt, guten Morgen, ich habe gestern meinen PC auf Windows 10 abgedatet? Da gibt's ja andere Herausforderungen plötzlich, ne?
Genau, das ist ganz sicher richtig. Also es ist nie schwarz oder weiß, so natürlich auch da nicht. Wir werden immer irgendwo eine Anforderung an geregelte Prozesse haben. Es gibt ja so ein bisschen dieser Trend im Moment, dieser Two-Speed-IT, also zwei Geschwindigkeiten-IT im Unternehmen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg, in den es geht, gerade auch für dann sehr große Unternehmen, indem man eben sagt, ja, Lohnbuchhaltung etc., klar, da kann nicht einfach mal jeder machen, was er will. Das müssen wir vorgeben. Das sind aber auch langlaufende Prozesse, die sich nicht alle halbe Jahr mal wieder ändern. Und umgekehrt haben wir halt sehr dynamische Situationen, weil eben auch, ja, die Weltwirtschaft sich weiterdreht und man schneller reagieren muss, als das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und da muss man dann eben einem Sales-Team, einem Marketing-Team, einem Projektteam eben auch vielleicht die Freiheit der Wahl lassen, sagen, mache ich jetzt Jammer, weil ich damit hier und heute schon auch mit externen kollaborieren kann oder möchte ich vielleicht irgendwie sowas wie Salesforce dann noch nutzen, was ich ja auch mit Azure in der Zwischenzeit mit meinen Unternehmensaccounts nutzen kann. Da tut sich ja sehr viel und ich glaube, da ist es einfach unmöglich, dass ein IT oder ein Management tatsächlich immer die Bedarfe der Anwender so schnell, wie sich das auch ändert, greifen kann und da zentral was zur Verfügung stellen könnte.
Nochmal zurück zum Anwender. Der lebt ja, also viele Anwender leben ja einfach noch in Outlook. Und Standardkollaboration ist, ich schreibe eine E-Mail, hänge ein Attachment dran, schick dir das und dann arbeiten wir daran. So, jetzt kommt Disruption und sage, hey, jetzt habe ich Office 365. Du kannst das Dokument aber auch schön in SharePoint legen. Du könntest auf OneDrive packen, du könntest in Groups packen, du könntest es über Yammer scheren. Was macht man denn nun? Wo ist denn jetzt, wie organisiert man sich dann? Lässt man das den Usern, lässt man das dem Projektteam oder?
Ist natürlich wieder eine Frage von bis. Ne? Also wenn man vielleicht mal die beiden Ecken dieser Frage betrachtet, so die eine Ecke, also zu sagen, wir geben das jetzt vor, wir sagen jetzt Outlook-Postfächer maximal 2 MB groß, irgendwie sowas, und zwingen die Leute damit, eben ihre Dokumente anders dazu handeln. Es wird nicht funktionieren. Mit Gewalt oder mit Zwang erreichst du dort nichts. Das ist so eine Erfahrung, die kennt jeder. Es ist kein Problem, Veränderung zu haben, aber wenn man sich manipuliert fühlt, dann wird man da als Mensch irgendwo gegensteuern. Das andere jetzt zu sagen, komm, macht einfach jeder, was er will, das wird auch nicht funktionieren, weil wenn dann die einen Outlook nutzen, die anderen nutzen nach wie vor einen File-Share und die dritten nutzen eine SharePoint-Seite, dann haut zu, kann Kollaboration auch nicht funktionieren. Mhm. Ich denke, dort muss man wirklich genau gucken, welche Leute hat man vor sich, was wollen die tatsächlich tun, was haben die für Anforderungen, und dann vielleicht auch mal 2, 3 Alternativen vorzustellen und sagen, guck mal, wenn das so macht, wird so gehen, wenn das so macht, wird so gehen, und das wirklich in einer kleinen Gruppe, in der Pilotgruppe auch immer irgendwann zu machen, und dann dieser Effekt des Nachahmens, also wenn die Leute sehen, das funktioniert, und dann so, was macht ihr da, also das ist, denke ich mal, ein Weg, der funktionieren kann, und damit schließt du eigentlich auch direkt aus, dass sich jemand manipuliert fühlt. Also es geht im Prinzip darum, so eine kritische Masse zu erreichen, und dann läuft so der Rest, der vielleicht unschlüssig ist, irgendwann vielleicht auch automatisch hinterher.
Es läuft im Prinzip ja darauf hinaus, dass es jetzt nicht mehr so ist, der Admin hat uns jetzt, sagen wir mal, eine Teamzeit als Lösung vorgegeben und wir nutzen die alle, sondern man akzeptiert im Unternehmen, dass Projektgruppe A sich über den Groups organisiert, Projektgruppe B über was, irgendwas anderes, und jeder sozusagen sein Werkzeug findet und man die alle parallel nebenher laufen lässt.
Ich war dieses Jahr in New York auf dem SharePoint Saturday, habe dort über Groups einen Vortrag gemacht und habe danach eine super interessante Diskussion oder Gespräch gehabt mit einem Teilnehmer, der sagte, er hat es jetzt bei sich im Unternehmen so integriert, dass wenn ein Abteilungsleiter oder wer auch immer sagt, ich brauche jetzt hier einen Space, um was zu tun, geht er auf eine Seite und hat dort so schön responsive 2 große Kacheln, und die eine Kachel ist Create a Group, und da ist auch ganz klar, ist nicht supported, on your own, ne? Also du bist, was du da machst, ist dein Bier, oder Create a Team Site, ganz klassisch mit einem Prozess hinten dran, das muss dann der nächsthöhere Vorgesetzte freigeben. Die habt ein Zeitlimit, wie lange sie läuft, da gibt es ein Speicherkonto und. Ne? Also man hat aber ganz klar dem Anwender überlassen, um was geht's, und wenn er sich bewusst, aus welchem Grund auch immer, entscheidet, nee, ich will hier alles selber machen, und dann kann er das tun. Sagt aber in Konsequenz auch wirklich direkt, dann musst du es auch selber tun. So. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Weg, der funktioniert, weil damit habe ich dann auch für jemanden, der sich da vielleicht unwohl fühlt oder sagt, oh Gott, nee, ich brauche Support, ich weiß gar nicht so recht, die Chance, dass er den Weg wählen kann. Aber initial hat er erstmal die Wahl der Mittel. Und das ist ja auch irgendwo was, ich denke, das kennen wir auch alle, ne? Also man fühlt sich damit wertgeschätzt, man fühlt sich ernst genommen, ich darf mir das selber aussuchen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Weg, der als Gegenmittel zu diesem, oh, ich nehme Dropbox oder lade mir selbst eine App runter, etc.
Du bist ja auch schon seit Jahren Office 365-User, ihr bei Experts Impact seid ja heavy Office 365-User. Wie hat Office 365 deinen persönlichen Arbeitsstil oder die Art und Weise, wie du mit IT arbeitest, verändert?
Also, um bei der Wahl zu bleiben, erstmal gar nicht in den Anfangsjahren. Ne? Es war halt ein SharePoint, den ich nicht selber hosten musste, so irgendwie. Aber klar, das Tool hat sich ganz, ganz stark gewandelt. Haben wir ja auch hier die Woche jetzt sehr, sehr viel drüber gehört. Und ich muss wirklich sagen, es war ein Prozess, der mir erst dann bewusst wurde, als ich so ein bisschen zurückgeblickt habe. Hier und heute ist es tatsächlich so, wenn ich ein Dokument suche, wo ich weiß, oh, da hast du irgendwie vor 2 Tagen was dran gemacht, gehe ich nicht mehr auf die Suche nach der Teamsite oder ne, wo es denn liegen könnte, sondern ich gehe tatsächlich in mein Delph und nutze dort diesen Me-Feed, wo ich eben dann eben sehe, was hast du in letzter Zeit selbst bearbeitet, und gehe dann da drüber. Also das ist etwas, das ist total unterbewusst schleichend passiert, und irgendwann realisiert man das mal so, ach ja, ne, hat sich schon was geändert. Oder auch diese Frage, ja, was passiert denn so im Unternehmen? Also wir sitzen ja auch sehr verteilt. Man hat jetzt nicht so, dass man sich täglich im Büro sieht. Und da ist es schon ganz interessant, mal in diesen Dev-Stream reinzugucken. Und dann kriegt man plötzlich irgendwie mit, ah, guck mal, hier, der Christian Glessner war da irgendwie bei dem und dem Kunden. Solche Dinge. Also es ist eine obwohl es ja nicht mit dem Idee einer Social-Stream-Plattform angetreten ist, ist Stealth für mich sowas wie der Newsfeed vom Unternehmen, ein Stück weit jedenfalls, ja.
Interessante Anwendungsmöglichkeit. Ich versuche ja auch immer noch so ein bisschen den Einstieg in Delft zu finden, aber ich glaube, das ist, ich habe gestern einen schönen Ansatz gehört, dass man, wenn man irgendwo unterwegs ist, einfach mal in seinen Delft reinschaut, schaut, was im Unternehmen ist, anstatt dass man nach Facebook geht und guckt, was da passiert. Genau. Das ist halt mal sozusagen die Aktivitäten im Unternehmen, über die man sich informieren kann, in der eigenen Trusted Secure Umgebung. Vielleicht noch ein letzter Tipp. Was ist so ein Highlight-Feature von Office 365 von dir oder wo du sagst, guck mal da rein, das habt ihr bestimmt noch nicht gesehen?
Feature ist jetzt ein bisschen schwer, weil da müsste man von bis aufzählen, aber Technologie. Und Technologie ist für mich ganz klar diese Technologie des Office-Graphen und die Features, die alle da drauf aufbauen. Also Groups, der Planner wird dort mit rein integriert werden. Das ist für mich diese Machine Learning Instanz. Ich war da am Anfang auch wirklich skeptisch, keine Frage, aber ich muss wirklich sagen, das Ding funktioniert. Für mich in unserem Team, man muss natürlich auch sagen, wir Experts Insight arbeiten schon sehr offen. Also da gibt es wenig, oh, das darf der nicht wissen oder das darf der nicht wissen. Und von daher, man kriegt mit, was passiert. Ich sehe, was andere tun und dann kommt ja so dieses, da habe ich auch noch was dazu zu sagen oder gut, das zu sehen. Und von daher, der Office Graph, das ist für mich die Technologie, die ich im Moment favorisiere.
Ja, der Niki Borrell. Disruption, das Spiel mit Technologien und Paradigmen. So lautet der Titel seines Buches. Und eifrige Hörer dieses Podcasts werden sich sicherlich an den 14. Juli diesen Jahres erinnern, denn da haben wir die Ausgabe 328 veröffentlicht. Und da hat Niki sein Buch vorgestellt und wir haben ausführlich mal über die darin enthaltenen Thesen und Konzepte gesprochen. Disruption. Also einfach mal in die alte Folge reinhören, die übrigens wie alle anderen und 339 Folgen dieses Podcasts immer noch online ist und die man sich auch immer noch anhören kann. Ja, seit knapp 11 Jahren gibt es dieses Kleinod hier und wird es vermutlich auch noch im nächsten Jahr geben. Das heißt vermutlich, natürlich gibt es auch noch im nächsten Jahr. Ich höre damit nicht auf. Ja, so und einen zweiten Gesprächspartner haben wir ja auch ein alter Freund dieses Podcasts schon. Hans Brender ist da und den kennt man ja mittlerweile als, wie kennt man ihn? Heißt er nicht Mr. OneDrive?
Also sehr seltsam, auch in Amerika, die Leute kennen mich eigentlich unter dem Titel. Das hat ein bisschen gedauert, das ging irgendwann mal los und als ich irgendwann bei BitTitan anfang, war das letzte Telefonat von einer bei uns Vice President Sales, die mich begrüßt hat. Sorry, ich bin ein bisschen spät dran. Hallo, Mr. OneDrive. Und also wenn das so umgeht, das hat gedauert. Das ist nicht wenn man MVP wird, dann muss ich mir vorstellen, jetzt bin ich der Größte. Du bist einer von 4200. Ich komme ja direkt vom Summit, habe auch eine Woche vorher drüben gearbeitet. Und es ist da schon eine Differenz zu sehen. Es dauert wann, aber irgendwann kommen dann Leute wie Dan Holm oder Naomi Moneypenny, die Welt kennt. Und du bist einfach Mr. OneDrive. Die wissen genau um dieses Thema. Das war ein schmaler Grat und ja.
Da wird sich gestern sicherlich erfreut haben. Wir haben ja hier die Keynote von Jeff Tepper gesehen. Und ich fand es sehr beeindruckend, dass im Hintergrund die große Folie aufgelegt wurde. Mr. SharePoint and OneDrive. Und es stand mal nicht auf einer großen Microsoft-Konferenz zunächst Office 365 auf dem Titel. War ein gutes Statement.
War ein gutes Statement. Ich habe mich auch sehr lange mit Jeff drüben auf dem MVP-Summit unterhalten. Das ist immer das, was wir MVPs eigentlich dann, was den Event so spannend macht, mal mit den Leuten persönlich zu reden. Mit Bill Baer, mit Jeff Tepper. Das sind so die Highlights. Ja, man muss seinen Titel mal angucken. Ja. Das war das sehr interessant. Vice President, OneDrive und SharePoint und nicht umgekehrt. Das heißt, OneDrive wird immer wichtiger als Synchronisationstool. Ich denke, irgendwann wird es wieder verschwinden. Ich bin ja jetzt mal wieder 2 Jahre voraus. Warum? Weil irgendwann synkt das eigentlich alles und wir müssen uns nicht mehr um Synchronisationsprozesse kümmern.
Das ist ja auch etwas, was man immer mehr sieht, dass man Dinge nicht mehr einzeln manuell anstoßen muss, sondern dass die eben automatisch im Hintergrund passieren. Wenn wir so auf Delft gucken, dass ja dann auch anhand deines Verhaltens, deiner Kontakte, deiner Dinge, die du mit anderen teilst, einfach für dich im Rahmen von, wie sagst du schon, Predictive Analytics rausfindet, was möglicherweise interessant ist. Du musst dich nicht mehr drum kümmern.
Nein, passiert du musst dich immer nicht mehr drum kümmern. Douglas Pierce hat es eben gerade in seiner Demo, da hat er eben auch über OneDrive mal so ein bisschen Verhalten nachher gezeigt. Sehr viel Demo, nicht so viele Folien. Und er hat einfach mal gezeigt, ja, nimm einfach mal dein Windows Phone. Ich mache jetzt mal ein praktisches Beispiel. Auch wir bei BitTitan müssen Expense Reports nachher ausfüllen, das heißt, wo warst du, was hast du ausgegeben und so weiter. Das dann nur umrechnen im Excel-Sheet, dass es nachher währungsneutral eigentlich ist in Dollar. aber du brauchst die Belege. Ohne Belege kein Hintergrund. Und da nehme ich natürlich genau wie meine Kollegen alle, die in diesem Metier irgendwo schwimmen, nachher Office Lens. Du fotografierst das ab. Du hast die Möglichkeit nachher, das zu signieren. Du hast das abzumachen. Es wird in OneDrive gespeichert. Das sind so automatische Sachen, dass ich mir keine Gedanken mache. Wo bitteschön sind meine Daten? Und du hast eine Applikation. Auch wenn ich ein bisschen schief das Handy halte, es wird gerade gerückt. Und das sind so die Sachen, dass auch die API, die jetzt zur Verfügung stellt, ja, dass du eine eigene Applikation bauen kannst, die letztendlich dann mit OneDrive nachher automatisch deine Daten nachher ablegt. Das ist was Wunderbares. Deshalb, es ist sehr wichtig, es kommen immer mehr Applikationen und deshalb steht dieses OneDrive noch im Vordergrund. Aber wir machen uns irgendwann keine Gedanken. Wir wollen einfach das Zeug nutzen. Und du weißt ja selber, du bist sehr viel unterwegs. Wenn du zu Kunden kommst, irgendwo habe ich immer das Gefühl, bisschen überspitzt, aber die Kunden kämpfen mit der bestehenden Software, was auch immer dabei ist, weil sie einfach noch kompliziert, weil sie IT-lastig ist, weil man nicht immer alles weiß, was dabei Hintergrund ist. Und ich finde es so schrecklich, wenn jemand sagt, hey, ich führe meinen Job aus, aber ich kämpfe jeden Tag. Sie geben es nicht zu. Das merkst du immer, wir wollen was Neues installieren, wir wollen was Neues euch beibringen. Oh, schon wieder ein neues Programm. Ist übertrieben, vielleicht extrem schwarz-weiß, aber das bedeutet einfach, die Sachen kommen langsam genau in diese Richtung. Zusammenarbeit, abspeichern, so wie früher, du machst ja keine Gedanken mehr und du erinnerst dich an die Anfänge. Meine Mutter hat es irgendwann mit über 80 Jahren auch mal gesagt, ich habe jetzt mein Word geschrieben, mein Brief, warum muss ich denn dann noch abspeichern? Und genau das wollen wir eigentlich haben. Es ist egal, wenn du heute Word in der Cloud benutzt, also Word Online, dann brauchst du nichts mehr speichern. Das Ding ist automatisch gespeichert. Alles, was du tust, wir können das vergessen. Ich bin immer noch derjenige, der auch mal Steuerung S nachher macht, was wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Das ist aber Gewohnheit. Und genau solche Vorgänge mit verschiedenen Applikationen, egal wo, Zusammenarbeit wird irgendwann jetzt langsam ja, hoffähig, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss.
Ja, ich glaube, das ist letztlich auch der entscheidende Punkt, dass man beispielsweise nicht mehr E-Mail benutzt, um Dokumente miteinander zu verschicken, weil das ja immer noch der einfachste Weg ist. Ich mache eine E-Mail auf, ich hänge ein Dokument dran, verschicke es. Und wie du sagst, wenn es so einfach ist wie mit OneDrive, wo alles im Prinzip automatisch passiert, dann habe ich natürlich kein Problem, sowas zu nutzen. Aber mittlerweile ist immer noch die einfache Alternative. Siehst du das auch noch immer bei deinen Kundenprojekten und so weiter, dass E-Mail immer noch eine ganz große Relevanz hat?
Also es ist immer noch so und das merkst du auch bei einer amerikanischen Firma. Du wirst auf einmal, ich habe mein Outlook oder mein Verhalten bei Beteiligten umstellen müssen. Weil bei den Amerikanern muss jeder jedes wissen. Und dann sehen sie es doch nachher nicht mehr. Also das ist das Problem. Manchmal ist weniger mehr. Aber man nimmt natürlich dann gleich eine ganze Gruppe mit dazu und du wirst mit E-Mails bombardiert. Ich habe das erste Mal in meinem Leben, als ich hier in Schweden, wo wir jetzt auch befinden, 14 Tage Urlaub gemacht habe, nur übers Handy mal Mails gelesen. Ich hatte einen Rechner dabei, aber ich habe nichts beantwortet. Gut, ich habe dann nach 2,5 Tage gebraucht, weil du so viele E-Mails bekommst und du hast dein Verhalten umstellen müssen. Das heißt, mein Outlook, man kann ja Outlook so konfigurieren, dass es für einen persönlich passt. Es gibt eigentlich keine zwei gleiche Outlooks beim allerersten Mal und dann fängst du an, Einstellungen nachher zu machen. Und wirklich bewusst nicht nur mit der Maus drüber fahren und mal schnell was lesen und automatisch die Umstellung haben, habe ich gleich umgestellt, dass ich eine bestimmte Taste drücken muss, um es als gelesen zu markieren. Weil wenn du so viele E-Mails bekommst, und die Amerikaner, wir setzen den nochmal mit auf BCC, nicht auf BCC, sondern auf CC, du wirst zugedonnert. Du musst erstmal schlechte oder nicht wichtige von wichtigen E-Mails unterscheiden. Das wird einfacher. Das heißt, beim Verschicken hat man, und das fehlt leider noch in der jetzigen Version von Office 2016 oder von Outlook 2016, das, was du in der Web-Oberfläche schon hast, einfach zu sagen, hallo, ich habe hier ein Dokument, das möchte ich attachen. Dann kommt ein Dialog, das dir letztendlich öffnet und sagt, möchtest du nicht in OneDrive abspeichern? Das habe ich seit 2007 eigentlich schon immer gesagt bei den CE-Workshops für Microsoft. Leute, dann hast du eine Sache, wir brauchen es nicht konsolidieren, jeder trägt es irgendwo ein, du bist nachher, du sparst eine ganze Menge Geld. Dort ist dieser Dialog schon eingebaut, in Outlook 2016, Stand heute, da fehlt es noch. Und das ist für viele doch das Hauptinstrument. Nicht viele wechseln nachher auf die Web-Oberfläche, also OVA genannt. Wir sind auf dem richtigen Weg.
Naja, oder sie nutzen halt Drittanbieter-Tools wie von Harmony, die das ja auch integrieren und das ist ja auch eine sinnvolle Sache. Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, es muss alles einfach werden, es muss die Routine-Tätigkeiten müssen automatisiert werden, dann wird es auch einfacher, das Ganze zu benutzen. Du bist ja auch sicherlich ein Heavy Office 365-Anwender. Was ist so dein Hauptfeature von Office 365, was du zurzeit nutzt?
Gibt viele, natürlich OneDrive, aber es ist ja nur ein Randthema, also ein Randclient, den ich schon auch jetzt mit der neuen Version ausprobiere. Aber durch den Wechsel nachher mit Amerika sich zu beschäftigen, ist mein Hauptprogramm, und es ist fast ein Programm nachher, weil es auch sehr viele Features hat, aus Lync Skype for Business nachher geworden, weil es uns die tolle Möglichkeit bietet, Demos zu machen, ohne zum Kunden zu gehen. Ja, ich bin für ganz Europa verantwortlich. Du kannst mal nicht schnell irgendwo nach Schweden fahren. Doch, da sind wir jetzt ja. Aber du hast dann die Möglichkeit, jedem das zu zeigen. Und das erstaunt mich immer wieder. Selbst kleinere, wenn man da mit denen ins Gespräch kommt und nur mal jetzt ein Telefonat hat, in Anführungszeichen, führe ich mit Skype for Business aus, und jemand was beschreiben muss, sage ich, komm, ich schicke dir mal eine schnelle Einladung und zeige ihm das. Und die Leute dann sagen, wow, was ist das denn für ein cooles Programm? Da sage ich, ja, das ist seine Oberfläche, das ist dein Programm, du siehst, an der Stelle musst du den Haken setzen. Das geht wesentlich schneller, als ein Mail zu schreiben. Erstaunlich, dass es nicht überall bekannt ist. Und wir nutzen natürlich auch andere Sachen, wenn wir eingeladen werden. Es gibt ja auch noch andere Programme wie GoToMeeting oder sowas. Und natürlich, das Schöne ist, es gibt ja dieses Persiflagen-Video, wo man nachher einfach sieht, ja, ist joining oder ist muted, wo ich dann sage, das ist immer noch Alltag. Ja, die ersten 5 Minuten eines jeden Meetings, die hängt noch ein bisschen her. Aber ich sage dann auch zu meinen Leuten, hey, ihr könnt ja schon eure PowerPoint vorher hochladen, dann fällt das wieder weg und meistens geht es nach 5 Minuten auch los und funktioniert dann.
Nutzt du Skype for Business auch vom Smartphone aus?
Ja. Das auch heißt, ich habe das auch darunter geschaltet in der Hinsicht, weil wir wechseln, wenn ich also unseren MVP Kaffee klatsche, dann wechseln wir zu Skype. Ja, einfach deshalb, weil es da ein gutes Tool ist, zum Aufzeichnen und so weiter gibt. Aber ansonsten mache ich fast 95% mit Skype for Business. Wenn ich mal zu Hause anrufe oder wenn ich angerufen werde, und dann ist es egal, weil ich eine Weiterleitung dort einschalten kann und dann lande ich dort. Oder wenn es mal wirklich so vorkommt, wie hier jetzt die Hotels keine schnelle Internetverbindung haben, zumindest abends nicht. Ja, ich hatte gestern einen Größencall mit mehreren Leuten an einem halben Erdball, die wir verteilt haben für Kanada. Und mir ist dauernd also der Ton weggefallen. Es war wirklich schlimm, weil abends jeder seine E-Mails im Hotel nachher checkt. Dann ist immer noch eine Alternative, sich einzuwählen, ganz normal mit Skype for Business für Phone. Gar kein Thema.
OneDrive war auch ein Schwerpunkt auf der Europäischen SharePoint-Konferenz. Und muss man halt sehen, wie man später mal oder in Zukunft die zwischen OneDrive, SharePoint Teamsites, Groups, Yammer und wo auch immer seine Daten speichert und lässt. Aber ihr habt ja in den Gesprächen hier bisher schon gehört, da gibt's schon den einen oder anderen Tipp und den einen oder anderen Ansatz, was man damit machen kann. So, wie gesagt, beide Interviews könnt ihr auch als Video euch anschauen. Auf sharepointpodcast.de gibt's die Links dazu. Und das war's dann für heute. Ab morgen gehen dann die englischen Gespräche los. Und ich könnte euch natürlich jetzt sagen, wer im nächsten Podcast kommt, aber ich stelle das mal hin als Überraschung. Also seid gespannt, was in 341 zu hören sein wird. In diesem Sinne, sagt Tschüss, der Michael Grech. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.